Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Jens Riva.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Einen guten Abend auch von mir.
Zoll oder nicht Zoll? Das ist hier die Frage. Die Frage dieses Abends nämlich. Welche Länder trifft es und wie heftig, wenn US-Präsident Donald Trump ganz feierlich im Rosengarten des Weißen Hauses seiner Lieblingsbeschäftigung nachgeht, Strafzölle gegen alle möglichen Handelspartner in der Welt zu verhängen. Er nennt diesen Tag den Liberation Day, den Tag der Befreiung, an dem der Aufbruch in das goldene Zeitalter, das er seinen Wählern versprochen hat, tatsächlich beginnen soll. Es ist ein großes Versprechen, das er gibt, aber auch ein großes Risiko für die US-amerikanische und die Weltwirtschaft. Bis gerade eben hat Trump erklärt, wer welche Zölle zu erwarten hat. Torben Burgers.
Es soll ein triumphaler Auftritt sein im Rosengarten des Weißen Hauses. Vor den Augen aller Minister seines Kabinetts. Ein goldenes Zeitalter breche an, verspricht Donald Trump gewohnt vollmundig. Heute sei ein Tag der Befreiung für Amerika. Befreiung von den vermeintlich unfairen Handelspraktiken der ganzen Welt. Der 2. April 2025 wird für immer als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem die amerikanische Industrie wiedergeboren wurde, der Tag, an dem Amerikas Schicksal wiedergewonnen wurde und der Tag, an dem wir begannen, Amerika wieder wohlhabend zu machen. Bis zuletzt hat der US-Präsident mit seinen Beratern an den Details des Zollhammers gefeilt, mit dem Trump auch sein eigenes Scheitern riskiert. Der US-Präsident verspricht so etwas wie die Quadratur des Kreises. Neue Jobs sollen entstehen, Unternehmen ihren Sitz in die USA verlegen, die Steuereinnahmen sprudeln und die Preise sinken. Alles gleichzeitig. Jetzt sind wir an der Reihe zu wachsen und dabei Billionen von Dollar zu verwenden, um unsere Steuern zu senken und unsere Staatsschulden abzubauen. Das wird alles sehr schnell gehen. Mit den heutigen Maßnahmen werden wir endlich in der Lage sein, Amerika wieder groß zu machen. Größer als je zuvor. Die Sorge vieler Amerikaner ist groß, dass genau das Gegenteil eintritt. Lebensmittel sind jetzt schon teuer und könnten bald für viele praktisch unbezahlbar werden. Schätzungen zufolge könnten die Preise um mehr als 3% steigen. Das würde einen durchschnittlichen amerikanischen Haushalt mehrere tausend Dollar im Jahr kosten. Die Republikaner lassen die amerikanische Wirtschaft in Echtzeit zusammenbrechen und treiben uns in eine Rezession. Heute ist nicht der Tag der Befreiung, es ist der Tag der Rezession.
This is not Liberation Day, it's Recession Day.
Victor Yarbrough und seine Brüder machen vor allem mögliche Gegenmaßnahmen betroffener Länder Sorgen. Ihre Bourbon-Destillerie in Louisville, Kentucky ist auf den Export angewiesen. Einer der geplanten Absatzmärkte Deutschland. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die EU plötzlich ihrerseits Zölle auf amerikanischen Whisky erhebt. Der Schlüssel ist die Ungewissheit. In der Whiskyproduktion dauert es eine Weile, bis man etwas umstellen kann. Wir können nicht einfach heute beschließen zu exportieren und morgen nicht. Wir müssen es planen. Experten glauben nicht, dass Trumps Kalkül aufgeht. Die Zölle des US-Präsidenten stellen die Regeln des freien Welthandels auf den Kopf. Eine riskante Wette mit ungewissem Ausgang. Wenn andere Länder mit ähnlichen Zollsätzen reagieren, wird der Welthandel stark zurückgehen. Und der Rückgang des Welthandels wird zu einer weltweiten Rezession führen. US-Präsident Trump im Rosengarten ficht das nicht an. Auf einer Tafel verkündet er, was aus seiner Sicht reziproke, also gleichwertige Zölle sind. An zweiter Stelle die EU. Sie soll in Zukunft 20% Zoll zahlen.
Gudrun Engel hat für uns das Geschehen im Rosengarten verfolgt. Gudrun, Trump hat ja bis eben noch gesprochen. Mal zusammengefasst, was hat er nun genau verkündet?
Also, er hat gesagt, das ist heute der Liberation Day. Das ist der Tag, an dem wir unsere ökonomische Unabhängigkeit von der Welt erklären. Es geht um America First und Make America Wealthy Again. Wir, sagt er, Amerikaner, zahlen zu viel Zoll und zwar in allen, ungefähr allen Ländern der Welt. Und das werden wir jetzt ändern, indem wir diese reziproken Zölle, also diese wechselseitigen Zölle erheben. Das heißt, er hat eine wilde Rechnung aufgemacht für jedes Land. rausgefunden, wie viel Zoll die Amerikaner angeblich dort zahlen. Und diese Unwucht will er jetzt ausgleichen, indem er die Hälfte dieses Betrages eben als Zoll verlangt von eben diesen Ländern. Er hat gesagt, Amerika sei in der Vergangenheit geplündert, ausgeraubt und vergewaltigt worden. Und zwar seien die angeblichen Freunde da viel schlimmer gewesen als die Feinde. Und dem müsse er jetzt ein Ende setzen.
Okay, das ist wirklich alles recht wild. Deswegen versuchen wir noch mal ein bisschen zu sortieren. Du sagst, er hat wechselseitige Zölle angekündigt. Für die EU zum Beispiel in Höhe, haben wir gerade auch schon gehört, von 20%. Wurde denn klar, wie er auf diese Zahlen gekommen ist?
Nein, aber er hat gesagt, er hat drei Faktoren, also nicht er, sondern sein Stab, hat drei Faktoren da berücksichtigt. Also das eine sind die Zölle, die Amerika in dem jeweiligen Land, also im Moment in der Europäischen Union zahlt. Das zweite sind Kosten, die entstehen durch eine angebliche Währungsmanipulation. Wie er die nachweist und wie hoch die sind, das hat er nicht gesagt, aber er sagt, die Währungen sind alle gegenüber dem Dollar falsch bewertet und manipuliert. Und der dritte Faktor, den er genannt hat, ist eben, dass er sagt, fehlende Marktzugänge und Handelsbarrieren. Auch dafür hat er ein Preisschild dran gemacht. Diese drei Sachen, also die Zölle, der Marktzugang und die Währungsmanipulation, das hat er irgendwie zusammengerechnet, dann einen Mittelwert genommen und so kommt er auf 39%, die angeblich Amerika zahlt, wenn es etwas in die EU exportiert. Und deswegen will er jetzt eben von der EU die Hälfte, also 20% haben, wenn was aus der EU in die Vereinigten Staaten kommt.
Mhm. Hat er eine Tür offen gelassen für Verhandlungen, für Deals, die er ja so gerne macht?
Nein, das hat er nicht. Er hat ganz klar gesagt, er weiß jetzt schon, was passieren wird, weil auf diesen vier Tafeln, die er da gezeigt hat, sind wirklich fast alle Länder genannt. Und er hat gesagt, ich weiß schon, dass jetzt alle kommen werden und weinen werden und sagen, lass uns doch eine Ausnahme machen. Aber er sagt ganz klar, dafür ist kein Spielraum. Die anderen Länder sollen jetzt mit den Zöllen oder mit den Zollsätzen, die er da jetzt eben auf diesen Tafeln hinterlegt hat, erstmal runtergehen und dann könne man sich weiter unterhalten.
Mhm. Gudrun, am Abend gab es auch kurz Aufregung über einen US-Medienbericht, demzufolge sich Elon Musk als Berater Trumps vorzeitig zurückziehen würde. Was ist da dran?
Also ja, das ist ein Medienbericht. Das Weiße Haus selber dementiert das und sagt, diese Meldung ist Müll. Fakt ist einfach, Elon Musk hat einen Vertrag mit dieser Effizienzagentur Doge über 130 Tage. Die wären Ende Mai zu Ende und bis dahin hat er eben den Auftrag, 1 Milliarde US-Dollar einzusparen in den Institutionen, in der Regierung durch Kürzungen, durch Schließungen, durch Entlassungen. Ob er tatsächlich jetzt früher als Ende Mai abtritt, ist also unklar. Es gibt mehrere Gründe, die dafür sprechen, dass das so sein könnte. Zum einen, er hat ja groß investiert in die Richterwahl in Wisconsin. Gestern, die ist ja nicht zu seinen Gunsten oder zu Trumps Gunsten ausgegangen. Er selber hat Probleme mit Tesla und seine Beliebtheitswerte sinken drastisch und damit auch die Beliebtheitswerte der Regierung. All das könnte dafür sprechen, aber wissen tun wir es nicht genau.
Gudrun Engel in Washington, vielen Dank für diese frischen Eindrücke und Informationen. Dankeschön. So, und wir wollen wissen, was lösen diese Zollankündigungen bei der EU aus? Und deshalb spreche ich jetzt mit dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des EU-Parlaments, Bernd Lange, der als Europaabgeordneter der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten angehört. Guten Abend, Herr Lange.
Guten Abend, Frau Müller.
So, die EU sei ja auf eine maximale Eskalation vorbereitet, hieß es vor Trumps Auftritt schon. Wie bewerten Sie nun das, was Sie von ihm gehört haben? 20% Zölle für Europa.
Das ist Willkür. Auch seine Berechnung, wie wir gerade von Frau Engel gehört haben, ist es Willkür. Wir haben hinterlegte Zölle bei der WTO, haben alle Länder zugestimmt, auch die Vereinigten Staaten. Und dann, was er dann darauf schlägt, Mehrwertsteuer oder angebliche Handelshemmnisse, das ist reine Willkür. Und deswegen ist das völlig unakzeptabel. Mhm. Übrigens nicht nur gegenüber der Europäischen Union, auch gegenüber Entwicklungsländern, Ländern des globalen Südens. Hier wird eine faire Ordnung kaputt gemacht. Und das ist nicht akzeptabel. Und deswegen, ja, wir sind vorbereitet und wir werden auch mit Gegenmaßnahmen darauf reagieren.
Mhm. Können wir gleich drauf kommen. Sie sagen, es ist Willkür, aber es ist die Entscheidung des US-Präsidenten. Sie haben schon mal geschätzt, dass die US-Zölle auf Stahl und Aluminium, die Trump ja bereits verhängt hatte, europäische Hersteller etwa 26 Milliarden Euro kosten. Welchen Schaden könnten die jetzt angekündigten Strafzölle in Europa anrichten? Nur mal eine Größenordnung.
Ja, das sind in einem hohen zweistelligen Milliardenbereich wird das sein. Das Volumen der Produkte und dann eben davon 20% Zoll. Also das ist eine erhebliche Beeinträchtigung, gerade in den wichtigen Produkten, die aus Deutschland kommen. 57% der Exporte in die USA sind drei Produkte. Das sind Autos, das sind Maschinenbau und das ist die Pharma. Und damit eben auch ein ganz zentrales Rückgrat der deutschen Industrie. Das ist eine Kampfansage.
Sie haben es gerade schon angedeutet, die Bereitschaft zu harten Gegenmaßnahmen in der EU ist da. Man habe einen starken Plan zurückzuschlagen, sagt Kommissionspräsidentin von der Leyen. Wird der Plan jetzt umgesetzt?
Wir werden am 14. April den ersten Set von Gegenzöllen setzen. Wesentlichen Produkte im Stahlbereich, aber eben auch im Landwirtschaftsbereich, im Textilbereich. Immer mit der Maßgabe, nicht über die Schädigung der Europäischen Union hinauszugehen und auch Produkte zu nehmen, wo es Alternativen innerhalb der Europäischen Union gibt für die Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Industrie, sodass die Schädigung bei uns nicht noch zusätzlich durch unsere Maßnahmen angeheizt wird. Und dann wird es sicherlich noch einen zweiten Satz geben, weil das Volumen, was jetzt in Rede steht, haben wir bisher noch nicht so kalkuliert. Wir werden das machen und auch in aller Deutlichkeit uns nicht erpressen lassen, was eben über Zölle hinausgeht. Das sind rechtliche Regeln, die demokratisch gefasst worden sind. Die gelten übrigens für Anbieter aus der EU, aber auch für Anbieter außerhalb der EU. Insofern ist das überhaupt keine Diskriminierung. Und diese Elemente werden auch nicht auf dem Tisch der Verhandlungen landen. Wir wollen natürlich verhandeln, wir wollen deeskalieren, aber erpressen lassen wir uns eben nicht.
Aber wenn Sie schon so deutlich sind, Herr Lange, wären Sie doch bitte ein bisschen konkreter. Welche Produkte in diesem ersten Set, von dem Sie sprechen, wie hoch?
Das wird Volumen sein, was in etwa 26 Milliarden Euro ausmacht. Das ist der Wert der Produkte und das macht dann ja vielleicht einen Zoll von etwa 10 Milliarden aus. Das sind Produkte, die im Wesentlichen Industriegüter sind, Stähle, Fensterrahmen, Rohre. Es sind aber eben auch diese Motorräder über 500 Kubik, es sind Textilien, es sind auch einige Agrarprodukte, Produkte, wo wir in der EU eben auch Alternativen haben, die aber auf der anderen Seite den Herstellern in den USA, wir haben gerade den Bourbon-Produzenten gesehen, wehtun und damit in den USA auch Widerstand entwickelt wird, weil letztendlich hat so eine Zollmauer ja eben auch inflationäre Tendenzen. Und insofern ist es nicht nur ein Tag der Willkür, sondern auch ein Tag der Inflation. Und das kann auch für eine Volkswirtschaft, für die Menschen in den USA nicht akzeptabel sein.
So willkürlich Donald Trump jetzt aus Ihrer Perspektive handelt, kann denn sein Kalkül, sein Land mit Hilfe von höheren Zöllen langfristig reich zu machen, grundsätzlich aufgehen?
Ich glaube nicht. Es werden sicherlich einige Investitionen in die USA zusätzlich gehen. Aber diese merkantile Vorstellung, das Land fit zu machen und dann aus dem Land in andere Länder exportieren, das mag vielleicht vor 200 Jahren funktioniert haben. Aber jetzt haben wir entwickelte Volkswirtschaften. Nur noch 15% des globalen Handels kommt von den USA. Und diese anderen Länder, die werden doch nicht dann amerikanische Waren importieren. Ich denke, mittelfristig wird diese Strategie nicht erfolgreich sein. Und das wird zu hohen Kosten innerhalb der Vereinigten Staaten führen. Und insofern glaube ich, das wird scheitern. Aber kurzfristig hat er einen Punkt.
Was ist dann mit den hohen Kosten für die Weltwirtschaft? Sie sprechen jetzt von den USA. Was ist mit der Welt?
In der Tat, da wird die offene Weltordnung in Frage gestellt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Europäische Union faire Partnerschaften mit möglichst vielen Ländern eingehen, damit wir hier auch gemeinsames Gegengewicht setzen. Wir sind gerade in intensiven Verhandlungen mit Indonesien. Das finde ich völlig unanständig. Ein Land, das auf dem Weg einer vernünftigen wirtschaftlichen Entwicklung ist, da jetzt mit dem Zollhammer quasi die eigene Entwicklung über die Entwicklung der Menschen in Indonesien zu stellen. Deswegen haben wir eine andere Ansicht und wir werden auch das globale System, die Welthandelsorganisation verteidigen. Wie gesagt, 80% des Handels wird außerhalb des Einflussbereichs von Herrn Trump laufen. Und deswegen müssen wir da auch stärken und auch ein Stück weit unsere Beziehungen von den USA in andere Regionen, wie zum Beispiel die Mercosur-Ländern, Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay, lenken, um stabile Beziehungen für unsere Wirtschaft und für unsere Arbeitsplätze zu organisieren.
Der Vorsitzende des Handelsausschusses des EU-Parlaments, Bernd Lange. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne, Frau Wimper.
Eigentlich sollte die Waffenruhe im Gazastreifen den Menschen ab Mitte Januar vorübergehende Sicherheit gewähren und die israelischen Geiseln zurückbringen. Aber seit Mitte März greift Israel wieder an und will jetzt größere Gebiete in Gaza besetzen und kontrollieren, um, so heißt es aus Tel Aviv, Druck auf die Terroristen der Hamas auszuüben. Zum Beispiel in der Stadt Rafah, wohin die Menschen gerade erst zurückkehren konnten, weitet Israel seine Bodenoffensive jetzt weiter aus. Der größte Teil der Stadt muss nun wieder evakuiert werden. Dazu fehlt es an vielen Orten an Wasser und Lebensmitteln, auch in Gaza-Stadt. Sophie von der Tann.
Sie warten, hoffen, dass die Türen dieser Bäckerei in Gaza sich doch noch öffnen. Drinnen stehen die Maschinen still. Es gibt keinen Treibstoff mehr für die Generatoren. Seit Anfang März blockiert Israel die gesamte Einfuhr von Hilfsgütern nach Gaza, um Druck auf die Hamas auszuüben. Alle Bäckereien des Welternährungsprogramms im Gazastreifen mussten nun schließen. Wir wollen Brot, wir wollen essen, wir wollen leben. Die Bäckerei ist zu, das macht es für alle Menschen hier schwer. Ein Sack Pita-Brot da drüben kostet jetzt 50 Schekel. Umgerechnet mehr als 12 Euro für Brot, das sie hier provisorisch auf der Straße backen. Das wenige Mehl dafür ist teuer. Die steigenden Preise auf dem Markt kann er sich nicht leisten. Raed Abu Al-Anzain hat deshalb vor der Bäckerei übernachtet. Doch die Türen bleiben zu. Seit gestern habe ich nichts gegessen, nur Wasser und Saft getrunken. Ich kann das überstehen, aber meine Kinder nicht. Es geht hier um Aushungern. Was hier passiert, ist unvorstellbar. Erneut sind Menschen aus dem Süden von Gaza gezwungen zu fliehen. Israel weite den Militäreinsatz aus, kündigt der israelische Verteidigungsminister Katz an. Man werde große Gebiete von Gaza besetzen. Letzte Nacht haben wir im Gazastreifen einen anderen Gang eingelegt. Das Militär erobert Territorium, greift Terroristen an, zerstört die Infrastruktur. Wir zerschneiden jetzt den Gazastreifen und erhöhen Schritt für Schritt den Druck, damit die Hamas unsere Geiseln zurückgibt. Währenddessen sorgen diese Bilder immer noch für Entsetzen. Die Leichen von 15 Hilfskräften wurden am Sonntag in einem Massengrab im Süden von Rafah entdeckt, erschossen vom israelischen Militär. Die Armee sagt, die Fahrzeuge hätten sich verdächtig genähert, man habe auf Terroristen gezielt. Wir sehen dauernd, dass humanitäres Völkerrecht verletzt wird, wie Hilfslieferungen behindert werden. Das darf der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit nicht entgehen, weil wir hier beispiellose Völkerrechtsbrüche sehen. Im Norden von Gaza hat das israelische Militär ein UN-Gebäude mit Geflüchteten beschossen, spricht von einer Hamas-Zentrale, Belege veröffentlicht es nicht. Laut palästinensischen Angaben wurden dabei 19 Menschen getötet. Diese Demonstranten in Israel befürchten, dass auch die Geiseln durch die massiven Einsätze gefährdet werden. Viele hier werfen Netanyahu vor, dass der wahre Grund für die Ausweitung des Militäreinsatzes sein politischer Überlebenskampf ist.
Sophie von der Tann in Tel Aviv. Sophie, Israels Verteidigungsminister Katz hat von Gebieten in Gaza gesprochen, die zu israelischen Sicherheitszonen werden sollen. Was bedeutet das genau? Ist das jetzt eine neue Strategie?
Ja, schon am Anfang vom Krieg, im November 2023, hat Israel begonnen, Pufferzonen einzurichten. Etwa 1 Kilometer breit entlang der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen. Das heißt, sämtliche Gebäude, landwirtschaftliche Flächen dort zu zerstören. Und auch den Netzarim-Korridor einzurichten, der den Norden und den Süden von Gaza voneinander trennt. Und Militärposten dort einzurichten. Auch wenn der zwischenzeitlich während der Waffenruhe geräumt wird, ist das also, was wir im Moment sehen, keine komplett neue Strategie. Letztlich eine Fortführung dessen, was wir schon seit längerem beobachten. Eine Ausweitung der militärischen Kontrolle über den Gazastreifen.
Okay, auch wenn es das vorher schon gab. Jetzt gibt es viele Fragen, wie das nun zu interpretieren sei. Deshalb noch mal konkret nachgefragt, dass Israel Teile des Gazastreifens dauerhaft besetzen und besiedeln will. Das behaupten jetzt einige. Kann man das so behaupten?
Daraus scheint Israel keinen Hehl zu machen. Der israelische Premierminister hat auch schon seit längerem davon gesprochen, dass man die Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen haben müsse. Das ist eine Diktion, die es schon seit langem gibt. Und das bedeutet letztlich Besatzung. Und die israelische Regierung hat auch immer klar abgelehnt, dass es eine palästinensische Kontrolle durch die palästinensische Autonomiebehörde zum Beispiel über den Gazastreifen geben soll. Und Besatzung und letztlich auch ja, neue Siedlungen oder erneute Siedlungen im Gazastreifen, das ist das Ziel von Netanjahus rechtsextremen Koalitionspartnern. Und auf die ist er angewiesen, um an der Macht zu bleiben.
Sophie von der Tann in Tel Aviv, vielen Dank. Es klingt eigentlich erstmal ziemlich gut. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland zum ersten Mal seit 2021 wieder weniger Straftaten verübt worden, wie die heute vorgestellte Kriminalstatistik zeigt. Aber trotzdem gab es mehr Gewalttaten, und zwar 1,5% mehr im Vergleich zum Vorjahr. Rund 217.000 Fälle deutschlandweit. Vor allem jüngere Menschen waren häufiger gewaltbereit. 11,3% mehr Kinder waren tatverdächtig und 3,8% mehr Jugendliche. Außerdem wurde bei 6,3% der Gewalttaten insgesamt ein Messer benutzt oder damit gedroht. Thomas Denzel und Lukas Föhr berichten aus Baden-Württemberg über Strategien gegen Messergewalt.
Waffen, vor allem Messer, beschlagnahmt von der Polizei in Stuttgart bei Routinekontrollen von Passanten.
Also überwiegend junge Männer, muss man sagen. Altersschnitt kann man sagen ab 12 aufwärts. Überwiegend ist tatsächlich südländisch-arabisch geprägt. Das ist da teilweise ein Statussymbol. Das ist männliches Imponiergehabe. Mit so einem scharfen Messer ist die Halsschlagader doch relativ schnell dann geschädigt.
Immer wieder kommt es in der Stuttgarter Innenstadt zu Angriffen oder Bedrohungen mit Messern. Im vergangenen Jahr im Schnitt jeden dritten Tag. Und immer wieder sind auch Jugendliche beteiligt. Im Stadtzentrum gilt deshalb seit 2 Jahren an Wochenenden und Feiertagen ein Messer- und Waffenverbot. Die Polizei kontrolliert es.
Früher hat man sich tatsächlich mit Fäusten massiv geschlagen, auch viele Leute geschlagen, größere Auseinandersetzungen. Und heute sind die Auseinandersetzungen nicht mehr in diesem Ausmaß, aber werden halt mit irgendwelchen Waffen, Messern, sonstigen gefährlichen Gegenständen geführt.
Kriminalbeamtin Sigrid Blenke will gegensteuern, so früh wie möglich. Deshalb ist sie heute in einer 8. Klasse der Bodenseeschule St. Martin in Friedrichshafen. Sie will die Werkrealschüler aufklären darüber, wie gefährlich Messer sind. Diese Jugendlichen wachsen in einer Stadt mit 60.000 Einwohnern auf. An der Schule hat es noch keine Vorfälle gegeben, im Privatleben der Schülerinnen und Schüler aber durchaus.
Ich habe auf jeden Fall schon gesehen, dass Leute Messer dabei hatten, ja, vor allem Jüngere.
Da war ich mit ein paar Mädels unterwegs. Die hatten irgendwie Stress mit ein paar Jungs aus einer anderen Schule. Und einer von denen hatte dann ein Messer dabei, das er dann noch gezückt hat.
Weil halt viele sich cooler damit fühlen oder halt denken, dass sie sich damit besser selbst verteidigen können.
Dass das auch schlecht ausgehen kann, will Sigrid Blenke vermitteln. Sie will zeigen, dass Gewalt gegen Gewalt provoziert und dass ein Messer für den Träger selbst gefährlich werden kann.
Wenn euch jemand angreifen möchte und er sieht, oh, der ist bewaffnet, der hat ein Messer, kann es zur Gewalteskalation kommen. Der Angreifer tut völlig viel mehr Gewalteinsätze und schlägt euch gleich, obwohl er das vorher gar nicht vorhatte und nur den Geldbeutel wollte.
Täter, die Messerangriffe verüben. Sie haben zu 52% keinen deutschen Pass, sagt die Statistik für Baden-Württemberg. Aber Messergewalt gibt es in allen Milieus.
Wir sehen das in allen Bildungsschichten beispielsweise. Wir sehen das auch an Gymnasien, wo man sonst der Meinung ist, da finden sich solche Probleme nicht. Wir finden das unter Deutschen wie unter Migranten.
In Stuttgart hat die Polizeistreife diesmal keine Messer gefunden, stattdessen Cannabis bei einem Minderjährigen. Die Hoffnung der Beamten, dass sie auch allein durch ihre Präsenz auf Messerträger abschreckend wirken.
Schaut man in der deutschen Kriminalstatistik auf die Verbreitung von Videos, die schwere sexuelle Gewalt gegen Kinder zeigen, sind dort mehr als 42.000 Fälle aufgelistet. Und jedes Bild, jedes Video, das im Internet verbreitet wird, erzählt eine grausame, kaum zu ertragende Geschichte von Missbrauch. Da mag eine Nachricht von heute eine erfreuliche Meldung sein. Einem internationalen Ermittlerteam ist es gelungen, eine der größten Plattformen abzuschalten, auf der Kinder auf Bildern und Videos sexuell missbraucht wurden. Johannes Reichert.
Es ist eine neue Dimension von Grausamkeit. Kindesmissbrauch als kommerzielles Streaming-Angebot. Mehr als 90.000 Videos waren im Darknet auf der Seite des Anbieters Kidflix. 1,9 Millionen Nutzerkonten waren registriert. Nutzer, von denen einige selbst an Videos beteiligt gewesen sein sollen. Aufnahmen zeigen, wie Kinder, sogar Babys, Opfer von sexualisierter Gewalt wurden. Bezahlt wurde mit Kryptowährung. Nur dadurch kamen die Ermittler des Bayerischen Landeskriminalamts und der Bayerischen Zentralstelle Cybercrime den Nutzern auf die Schliche.
Nachdem diese Dienste, die Missbrauchsvideos ja gestreamt wurden, musste man sich dafür anmelden und lizenzieren. Also ähnlich deswegen diese Nähe des Namens zu Netflix auch, da kann sich jeder vorstellen. Und irgendwo musste man also mal Geld einzahlen, das in Kryptowährung umwandeln, um hier das Abo erwerben zu können.
Allein die Anzahl derer, die hier registriert waren auf dieser Plattform, das ist eigentlich für mich als Polizisten erschreckend.
Die Spezialeinheit für Cybercrime in Bamberg. Von hier aus hat sie nach den Kriminellen gefahndet. Die Ermittlungen aus Bayern weiten sich aus. Mitte März gab es in 31 Ländern Razzien, koordiniert von Europol. Allein in Deutschland wird gegen 103 Beschuldigte ermittelt. 18 Kinder werden bundesweit aus dem Umfeld von Tatverdächtigen herausgeholt. Bisher tauschen Pädokriminelle Material untereinander aus. Eine Bezahlplattform, für Experten ist das neu.
Hier hat man vor allen Dingen auch eine Nutzerschaft getroffen, die nicht so, ich sag mal, so ganz professionell war wie vielleicht andere im Darknet, die man sehr schwer kriegt. Hier hat man Leute gefasst, die gesagt haben, ich bin bereit, was zu bezahlen, ich bin bereit, live zu streamen, was technische Risiken birgt.
Darstellungen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder nehmen im Netz zu, warnt der Kinderschutzbund. Die Organisation macht auch Gruppenarbeit mit Kindesmisshandlern. Hauptsächlich therapiert sie Kinder und Jugendliche, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind.
Die sagen natürlich zum einen, dass es wichtig ist zu sehen, dass hinter diesen Abbildungen echte Kinder stehen, die sexuelle Gewalt erleben. Und für die konsumierenden Männer ist es oft so ein bisschen wie ein bisschen abstrakt. Ja? Und die wünschen sich natürlich Unterstützung und Therapie, dass das heilen kann. Und die wünschen sich auch für ihre Familien Unterstützung, weil wenn sowas aufkommt, wird ja die ganze Familie in Mitleidenschaft gezogen.
Missbrauch als Geschäftsmodell. Nach den Betreibern der abgeschalteten Plattform wird noch gefahndet.
Und was heute auch noch wichtig war, das hat Jens Riewer im Blick.
Die AfD ist vor dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz mit einer Klage gegen die Landesregierung und die frühere Ministerpräsidentin Dreyer gescheitert. Dabei ging es um Äußerungen, in denen der Partei etwa rassistische Motive vorgeworfen wurden. Außerdem rief Dreyer in dem Zusammenhang zu Protesten auf. Das Gericht urteilte nun, die Aussagen hätten zwar in die Chancengleichheit der Parteien eingegriffen, zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung seien sie aber gerechtfertigt gewesen. In Großbritannien gelten seit heute neue Einreiseregeln. EU-Bürger brauchen nun eine Genehmigung, um ins Land zu kommen, die sogenannte ETA. Der Antrag kann per App oder auf einer Webseite gestellt werden. Die Genehmigung wird für Aufenthalte von bis zu 6 Monaten in einem Zeitraum von 2 Jahren erteilt. Sie kostet rund 12 Euro. Vom 9. April an steigt der Preis auf umgerechnet knapp 20 Euro. Im öffentlichen Raum, aber auch in der Ausbildung, im Beruf oder bei der Wohnungssuche stoßen Menschen mit Behinderung oft auf große Hindernisse. In Berlin beraten seit heute 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt darüber, wie mehr Teilhabe gelingen kann. Konkretes Ziel ist es, die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention voranzubringen. Menschen mit Behinderung machen weltweit etwa 15% der Weltbevölkerung aus. Der US-Schauspieler Val Kilmer ist tot. Er starb im Alter von 65 Jahren in Los Angeles. Mit dem Actionfilm Top Gun wurde Kilmer 1986 berühmt. An der Seite von Tom Cruise spielte er einen Kampfpiloten der US Navy. Erfolge feierte Kilmer auch mit seiner Rolle als Jim Morrison in The Doors und dem Film Batman Forever. Kilmer starb an den Folgen einer Lungenentzündung.
Tausendfach sind diese Wimpern dick und undurchsichtig wie Vorhänge, gefilmt und fotografiert worden. Hildegard Knef gab als deutscher Superstar der Nachkriegsjahrzehnte bemerkenswert viel von sich preis. Mit den Wimpern konnte sie sich vielleicht ein wenig abschirmen vor Scheinwerferlicht und Neugier. Doch sie forderte auch viel. Nicht umsonst heißt ein neuer Film über sie nach einer Liedzeile: Ich will alles. Hildegard Knef ist 2002 mit 76 Jahren gestorben. Sie wäre diesen Dezember 100 Jahre alt geworden. Klaus Lesche über eine filmische Würdigung schon vor dem Jubiläum.
Für mich Salz, roter
Hildegard Knef hat das Talent, den unbedingten Willen, um sich durchzusetzen. Ein Berliner Trümmerkind, das es auf die Bühnen der Welt schafft. Ihre autobiografischen Texte schreibt sie selbst. Sie will das, sie kann das.
Ich kam im tiefsten Winter zur Welt, hab dreimal genießt, mich müde gestellt. Der Vater war wütend, er wollte einen Sohn. Ich sah mich so um und wusste auch schon, von nun an geht's bergab.
Bergab geht's immer wieder mal in ihrer Karriere. Im Film Die Sünderin ist sie wenige Sekunden lang nackt zu sehen. Sowas gilt in den betulich prüden Adenauer Jahren schon als Sittenskandal. Die Knef und der Film eine schwierige Beziehung.
Ich habe mit bedeutenden Regisseuren oft leider nicht sehr bedeutende Filme gemacht, die bis dahin so ausgezeichnete Filme gemacht hatten, dass man sich gar nicht vorstellen konnte, dass die auch einen schlechten Film, aber dann machen sie mit mir den schlechten. Ja.
Wie offen sie selbst dumm dreiste Fragen beantwortet, wie souverän sie Fehler einräumt, das zählt zu den erstaunlichsten Erkenntnissen der Doku Ich will alles. In ihrer Autobiografie Der geschenkte Gaul enthüllt Knef ihre Teenager-Beziehung zum Chef der Tobis-Film, einem überzeugten Nazi.
Ewald von Demandowski glaubt an die Herrenrasse, an die Mission. Er plant, führt. Er hat keinen Vorgesetzten, Goebbels ausgenommen. Ich habe ihm nichts entgegenzusetzen.
Bis 1986 geht sie noch auf Konzerttourneen, dann erlaubt ihre Gesundheit das nicht mehr. Selten hat jemand das Rampenlicht so gesucht, so gebraucht wie Hildegard Knef.
Ich bin.
Die Filmbiografie Ich will alles, Hildegard Knef, von morgen an im Kino. So, und damit von der Film in die Fußballarena, die bekanntlich auch großes Kino kann. Zu beobachten jetzt am Abend in Stuttgart, wo im zweiten DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB und RB Leipzig der Finalgegner von Arminia Bielefeld gesucht und gefunden wurde. Kerstin Eichhorn.
Stuttgart fährt nach Berlin. Riesenfreude beim VfB nach dem 3:1 im Halbfinalduell gegen Leipzig. Die 60.000 sehen einen Blitzstart des VfB. Eckball Maxi Mittelstädt. Und Angelo Stiller mit einem Traumtor zum 1:0. Pure Emotionen und ein früher Stuttgarter Führungstreffer, wie er schöner nicht sein kann. Kein gelungener Einstand dagegen für Leipzigs Interimstrainer Scholt Löw, weil Stuttgart nach der Pause nachlegt. Torjäger Nick Woltemade mit dem 2:0, 57. Minute. Leipzig gibt die direkte Antwort. Benjamin Šeškos Anschlusstor nur 5 Minuten später. Dann machen die Schwaben alles klar. Jamie Leveling stochert den Ball zum 3:1 über die Torlinie. Am 24. Mai heißt es im Pokalfinale von Berlin Sebastian Hoeneß und sein VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld.
Okay, die Pokalhalbfinals sind gespielt. Trotzdem, rein wettertechnisch, können wir hoffentlich auch morgen viel Zeit auf dem oder im Grünen verbringen. Oder, Thomas?
Ja, also ich würde jetzt mal aus der Wetterarena berichten. Ja, die Sonne hat einen ganz starken Sturm, unterstützt von milden Temperaturen, aber die Regenabsicherung, da fehlt es noch so ein bisschen. Wenn wir mal seit dem 1. Februar uns angucken in Schwerin, das wäre jetzt so die statistische Regenmenge in diesen 61 Tagen, müssten wir eigentlich 86 Liter zusammenbekommen haben, dass wir im Durchschnitt sind. Tatsächlich aber mit diesen paar wenigen Regenereignissen sind wir gerade mal bei 10 Litern angekommen. In so einem kräftigen Sommerregen passiert das in einer Stunde. Also es fehlt Wasser. Und auch in den nächsten Tagen, also Wasser gibt es in Portugal, in Spanien, im östlichen Mittelmeer, in Skandinavien, da schneit sogar. Aber bei uns nicht ein einziger Tropfen, auch nicht in der vor uns liegenden Nacht. Der Himmel ist sternenklar. Und morgen, das ist übrigens kein Standbild, das ist ein Film, aber wenn es keine Wolken gibt, da bewegt sich nichts. Also Sonnenschein von früh bis spät, das Ganze dann bei Temperaturen frühmorgens zwischen -3 und +9 Grad. Nachmittags dann mildes Frühlingswetter bis zu 23 Grad in der Spitze. Die weiteren Aussichten, da geht's mit dem sonnigen Sturm noch erstmal weiter. Am Freitag sogar noch ein bisschen milder, bis zu 24 Grad, viel Sonnenschein. Samstag etwas mehr Wolken, deutlich kühler. Also da wird's dann frischer, aber immer noch kein Regen.
Dann von deiner Wetterarena zurück wieder in unser Studio. Mit herzlichem Dank, lieber Thomas. Und wir können nur noch sagen, das war's von uns an diesem späten Mittwoch.
Wir halten Sie natürlich weiterhin auf dem Laufenden auf tagesschau24 und tagesschau.de.
Und uns gibt es dann natürlich morgen wieder, dann zur gewohnten Zeit, 22:15 Uhr. Machen Sie es gut.
Tschüss.